Heute eine Wissensfolge zum Thema Anlehnung mit Dr. Britta Schöffmann.
Es ist letztlich der Kontakt zwischen Reiterfaust und Pferdemaul. Weil manche Leute denken, Anlehnung, das muss was Festes sein. Nee, das ist ganz leicht. Es ist also ein ganz leichter Kontakt.
Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Heute mit Sonja Kriegel. WeHorse ist deine Lernplattform, auf der du täglich Inspirationen, Trainingstipps und das Wissen der besten Trainer bekommst, um gemeinsam mit deinem Pferd jeden Tag besser zu werden. Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Wissensfolge. Schön, dass ihr wieder zuhört und mit uns auf den Ohren euer Wissen auffrischen, vertiefen oder euch Tipps für euer Training holen wollt, denn dafür sind ja insbesondere unsere Wissensfolgen bestens geeignet. Mein Kollege Christian Kröber ist heute im wohlverdienten Urlaub. Da habe ich direkt die Chance genutzt und eine Wissensfolge für euch dazwischen geschoben. Und zwar zum großen Thema Anlehnung. Anlehnung begegnet ja fast jedem Reiter immer mal wieder in der Ausbildung und ihr schickt uns auch immer fleißig Fragen zu dem Thema. Deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen mal eine Einstiegsfolge für euch auf. Wir wollen das Verständnis für Anlehnung schärfen, Missverständnisse klären, schauen, wie entwickelt man eine korrekte Anlehnung, aber auch, was für Fehler gibt es und was mache ich, wenn es nicht so funktioniert wie im Lehrbuch, was bei vielen von uns dann ja doch öfter mal der Fall ist. Als Gast habe ich mir für dieses Thema die liebe Dr. Britta Schöffmann eingeladen. Warum glaube ich, dass sie für dieses Thema so super geeignet ist? Weil Britta nicht nur früher selbst erfolgreiche Grand Prix-Reiterin war und bei mehreren großen alten Meistern gelernt hat, sondern weil sie seit vielen Jahren hunderte Schüler weltweit unterrichtet und weil Britta einfach phänomenal gut erklären kann. In den Genuss kommt ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Wissensfolge zum Thema Anlehnung. Ein herzliches Willkommen für dich, liebe Britta. So schön, dass du heute deine wertvolle Zeit mit uns teilst und deinen riesigen Wissens- und Erfahrungsschatz zum Thema Anlehnung mitbringst. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Es macht mir natürlich Spaß, auch zu dem Thema ein bisschen was zu erzählen. Und ich hoffe, der ein oder andere findet da auch was, was ihm vielleicht für sein Reiten weiterhilft.
Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Ich freue mich auch schon riesig auf diese Folge mit dir jetzt. Wir sprechen ja heute zum Thema Anlehnung. Ein riesiges Thema natürlich mit vielen Facetten und Aspekten, die wir natürlich nicht alle jetzt in dieser heutigen Podcast-Folge bearbeiten können. Aber wir hoffen, wir können euch einen schönen Einstieg geben, sich mit dem Thema nochmal ausführlicher zu beschäftigen. Und vielleicht habt ihr ja auch bestimmte Anlehnungsprobleme, die euch gerade beschäftigen. Und ja, da hoffen wir, dass wir euch einiges mitgeben können. Deswegen nutzen wir die Zeit, Britta, und steigen direkt ins Thema ein. Und als erste Frage würde ich gerne wissen, wie würdest du einer Reitschülerin oder einem Reitschüler in einfachen Worten erklären, was Anlehnung ist und auch, was sie nicht ist?
Ja, also ich sag mal, die offizielle Definition von Anlehnung ist auch wichtig zu vermitteln, damit man auch so bei einer Fachsprache so ein bisschen bleibt. Und Anlehnung heißt ja nach den Richtlinien, also den FN-Richtlinien, die weiche, stete, federnde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Und ich erkläre es dann den Reitschülern gerne mal, das ist so ein bisschen wie Händchen halten. Wenn man durch einen dunklen Keller geht und ganz leicht Händchen hält, fühlt man sich ja auch gleich sicherer. Und man kann ja mal ein bisschen mehr zudrücken, vielleicht wenn man gerade mal einen Schreck hat oder weil man dem anderen sagen will, Achtung, pass mal auf. Oder auch ein bisschen lockerer lassen. Aber so insgesamt der Kontakt der beiden Hände, in dem Fall des Pferdes ist es natürlich Pferdemaul und Hand, ist schon wichtig, um sich dem Pferd mitteilen zu können über den Zügel.
Wir haben jetzt gesagt, die Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Warum ist denn Anlehnung eigentlich noch viel mehr als nur die Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul?
Ja, es ist, wie gesagt, so ein bisschen wie die Möglichkeit, mit dem Pferd zu kommunizieren. Wir haben ja verschiedene Reiterhilfen, Schenkelhilfen, Gewichtshilfe, Zügelhilfe. Und das ganze Zusammenspiel dieser einzelnen Hilfen, das ist, wenn das dann gut funktioniert, ist das nicht nur wie einzelne kleine Buchstaben, sondern auch wie ganze Wörter oder bei weiterer Ausbildung auch wie ganze Sätze. Wenn man so im Bereich der Sprache, der Kommunikation bleibt. Und da ist Anlehnung halt ein ganz wichtiger Bereich. Wenn ich also immer nur ganz ohne Zügel reite, was natürlich gerne gemacht wird, ganz, ganz zügellos, dann kann ich natürlich das, was ich eventuell mit dem Pferd machen möchte, es gymnastizieren, es auch muskulär aufbauen, nicht unbedingt so erreichen, als wenn ich diese eine Wortmöglichkeit über die Hand, über den Zügel noch dazu nehme. Und deshalb ist das so wichtig. Und es ist natürlich auch mal ganz wichtig, die Dosierung. Du hattest eingangs gefragt, was ist Anlehnung nicht? Also Anlehnung ist nichts, wo ein Pferd sich drauflegt, also als würde es sich vor eine feste Wand lehnen. Im Englischen ist es vielleicht sogar noch schöner dargestellt. Da heißt es Contact, also Kontakt. Es ist letztlich der Kontakt zwischen Reiterfaust und Pferdemaul. Weil manche Leute denken, Anlehnung, das muss was Festes sein. Nee, das ist ganz leicht. Es ist also ein ganz leichter Kontakt.
Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt angenommen einfach den Zügel annehme und ich habe diese Verbindung, ich habe eine Verbindung zum Pferdemaul und ich habe den Zügel in der Hand, habe ich ja noch lange keine korrekte Anlehnung. Was würdest du sagen, wie jetzt aufs Reiten übertragen, wie fühlt sich eine korrekte Anlehnung an, so dieses Gesamtspiel auf dem Pferd?
Sie fühlt sich minimal federnd an, also wirklich minimal. Das kommt immer auf die Gangart an, in der das Pferd sich bewegt. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen wie so ein ganz sanftes, leichtes Händchen halten. Und wer jemals in seinem Leben Händchen gehalten hat, der wird sich vielleicht noch dran erinnern. Oder wenn er das zwischendurch immer mal macht, dieses angenehme Gefühl, mit dem anderen verbunden zu sein. Und das macht Anlehnung aus. Das heißt natürlich erstmal noch nicht, dass ein Pferd dann auch am Zügel oder durchs Genick ist. Das wären dann die nächsten Schritte. Das ist auch der Grund, warum man Anlehnung niemals erzwingen soll oder künstlich hervorrufen soll und warum es immer diesen alten Spruch gibt, dass das Pferd die Anlehnung sucht. Also dass auch das kann man sich wieder mit dem Händchen halten vorstellen. Man geht nebeneinander und der eine tastet sich vorsichtig mal zur Hand und sagt, könntest du mich begleiten? Und das ist das, was ich eigentlich bei einem jungen Pferd auch möchte, was sich ja erstmal an das Gebiss gewöhnen muss, erstmal an den Reiter gewöhnen muss, an die veränderten Gleichgewichtsverhältnisse, wenn ein Reiter drauf sitzt. Und dann, wenn alles gut funktioniert, das Pferd keine Angst vorm Gebiss hat, es sich wohlfühlt mit dem Gebiss im Maul, dann fängt es auch an, diese Verbindung zu suchen. Und so lange sollte man als Reiter auch warten, was manchen schwerfällt. Die meinen immer, sie müssen da rumfummeln, damit das Pferd endlich den Kopf runter tut. Und darum geht's in der Anlehnung nicht.
Oh ja, sehr gut. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Was ich jetzt sehr wichtig finde, dass wir die Begriffe noch mal klären. Du hast es gerade schon gesagt, Anlehnung heißt noch nicht gleich am Zügel gehen, heißt noch nicht gleich durchs Genick gehen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, was da so die Abgrenzungen sind. Ich glaube, es wird nämlich oft in einen Topf geworfen.
Das geht so ein bisschen fließend ineinander über. Also ich kann kein Pferd ehrlich durchs Genick reiten, wenn es keine gute Anlehnung hat. Also immer, wenn man bedenkt, wieder Anlehnung ist Händchen halten. Das wäre diese leichte, weichfedernde und stete Verbindung. Also die fliegt auch nicht plötzlich dem Pferd um die Ohren. Also ein schlackernder Zügel beispielsweise, da kann ein Pferd keine Anlehnung finden. Und der ist dann auch ein harter Zügel, weil der im Gebiss, im Maul immer das Gebiss springt, was für ein Pferd unangenehm wäre. Ein extrem festgezogener Zügel ist natürlich genauso unangenehm, weil das in dem empfindlichen Maul den Unterkiefer nach rückwärts ziehen würde und das Pferd dazu bringt, die Zähne zusammenzubeißen, um sich irgendwie zu schützen. Also die Anlehnung selber ist erstmal diese weiche Verbindung. Am Zügel geht ein Pferd dann, ich sag mal, auf E-Dressur-Niveau, A-Dressur-Niveau. Das Klassische, das nimmt sein Köpfchen runter. Also die Stirnlinie nähert sich der Senkrechten. Das Pferd geht nicht nach oben, gegen die Hand raus, rollt sich nicht weg, sondern ist so am Zügel. Und dann habe ich meistens, wenn das alles gut klappt, schon mal eine ganz gute Verbindung, eine ganz gute Anlehnung. Und das Pferd wölbt dann einen Hauch seinen Hals. Richtig durchs Genick heißt dann, dann geht auch jede Hilfe über den Rücken, durchs Genick bis ins Maul. Das ist dann, merke ich dann so in den Übergängen, in den Lektionen. Wenn ich zum Beispiel aus dem Trab zum Halt parieren möchte, dann habe ich immer so ein kleines bisschen, wenn alles gut klappt, das Gefühl, das Pferd würde minimal Ja sagen. Also ich sag mal, seinen Unterkiefer minimal Richtung Brustbein bewegen wollen. Nicht da hinten weggehen, also es soll ja nicht eng werden, aber wenn wir ja nicken, dann würden wir ja auch unser Kinn minimal Richtung Brustbein nicken. Und dieses Ja, das möchte ich beim durchs Genick gehen spüren. Und das ist dann nachher etwas, was auch, wenn ein Pferd in Aufrichtung geht, in Versammlung geht, alle Hilfen werden durchs Genick durchgelassen und das Pferd wird immer durchlässiger. Also ich kann mit immer geringerem Aufwand immer schwierigere Dinge vom Pferd abrufen.
Ja, jetzt hast du ja gerade auch schon ein paar Zusammenhänge genannt mit der Versammlung, mit auch oder angefangen eben bei der E-Dressur. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz die Anlehnung, auch mal eben kurz, in die Ausbildungsskala einbetten, dass wir da einmal kurz drauf eingehen. Das ist ja der dritte Punkt der Ausbildungsskala. Da merkt man ja schon, dass es eben mit vielen anderen Aspekten zusammenhängt und kein Alleinstehender ist in der Ausbildung.
Das ist sowieso für alle nochmal, die Ausbildungsskala gerade nicht ganz so im Kopf haben. Also das ist ja der rote Faden der Ausbildung eines Pferdes, der Gymnastizierung eines Pferdes. Das ist Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. Ich sag mal so als das Basiskonzept. Und dann Schwung gerade Richtung Versammlung. Und die greifen ineinander ineinander ein, diese einzelnen Punkte. Also man kann nicht sagen, ich hake jetzt den Takt ab, klappt. Jetzt sage ich, jetzt gucke ich, dass mein Pferd losgelassen ist, klappt, abgehakt, sondern das basiert aufeinander, das greift ineinander, aber etwa im Grob in dieser Reihenfolge. Und diese ersten drei Punkte, wenn man an einen Hausbau denkt, sind quasi so das Fundament und vielleicht so ein bisschen die äußeren Wände. Und die anderen drei Punkte sind dann nachher das Dach und die Inneneinrichtung. Und dann habe ich ganz am Ende ein durchlässiges Pferd, was jede Reiterhilfe durchlässt, ohne sich irgendwo, ohne zu zögern, ohne sich zu wehren. Dann, wenn das alles klappt, dann sieht Reiten aus, als wäre es ganz einfach. Das kann ich sowieso nur immer jedem sagen. Wenn man das Kompliment bekommt, sieht aber einfach aus, ich glaube, das kann ich auch, dann weiß man, man hat was richtig gemacht. Wenn jemand sagt, du, das sieht aber kompliziert aus und das ist ja richtig anstrengend und so, dann stimmt meistens was nicht. Natürlich ist es anstrengend. Reiten ist anstrengend. Aber man soll dem Reiter die Anstrengung nicht ansehen. Es soll einfach harmonisch und schön aussehen. Und wenn es das tut, dann ist es auch meistens richtig.
Ein sehr, sehr schöner Tipp. Kann jeder ja mal beim nächsten Reiten drauf achten oder sich vielleicht auch mal wieder filmen lassen, dass man sich mal wieder selber sieht. Sehr, sehr schön. Ja, wenn man jetzt sagt, man möchte die Anlehnung korrekt entwickeln. Man möchte den Weg gehen zur korrekten Anlehnung und ist da vielleicht noch nicht. Was würdest du denn sagen, sind Voraussetzungen bei Pferd und Reiter, um überhaupt eine korrekte Anlehnung erarbeiten zu können?
Also bei Pferd auf jeden Fall so Takt und Losgelassenheit. Takt kann, also wir haben ja die verschiedenen Gangarten mit den entsprechenden Takten, also Schritt Viertakt, Trab Zweitakt, Galopp Dreitakt. Und das Pferd sollte schon relativ taktrein sich bewegen. Dafür muss es natürlich auch schon ausbalanciert sein. Deshalb ist ja oft so, dass bei ganz jungen Pferden, die noch so sehr schlaksig sind, noch mit sich, dem Reitergewicht, dem Ungewohnten, den Kurven, dem Absolvieren von Kurven und so beschäftigt sind, geht der Takt schon mal so ein bisschen, wird er schon mal gestört. Verlieren schon mal die Füße, sehen noch ein bisschen schlaksig aus. Also dieses Gleichgewicht zu finden, die Balance und den Takt in allen Gangarten ist einmal die eine Sache fürs Pferd. Losgelassenheit auch, denn Losgelassenheit ist ja sowohl die innere als äußere Losgelassenheit. Das heißt, wenn sich ein Pferd oder auch ein Reiter in einer Muskelpartie extrem verkrampft, kann er nicht zu dieser weich federnden Anlehnung kommen. Oder auch die psychische Losgelassenheit. Wenn ein Pferd dauernd auf der Flucht ist, weil ich weiß nicht, was draußen passiert, außerhalb des Platzes oder der Halle und das Pferd Angst hat und davon stürmt, dann kann man auch nicht erwarten, dass es vertrauensvoll, weich, federnd an die Hand geht, sondern dann wird es versuchen, Kopf hoch und weg. Also auch das ist natürlich erstmal eine Grundlage für das Pferd. Und für den Reiter ist es ganz wichtig, dass der ebenfalls ausbalanciert ist. Denn ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht mal auch meine Filme gesehen. Auf einem mache ich ja mal vor, was passiert, wenn man als Reiter wie so ein Pudding im Sattel sitzt. Dann stört man natürlich den Bewegungsablauf des Pferdes. Ein Pferd würde sich dann sofort im Rücken festhalten, die Anlehnung nicht mehr halten können, dieses Weichfedernde. Und dann kann man da oben sich anstrengen, wenn man will, dann kriegt man es nicht hin, dass das Pferd eine gute Anlehnung findet. Deshalb ein ausbalancierter und korrekter Reitersitz, da das Pferd so wenig wie möglich stört, ist natürlich Grundvoraussetzung. Und ich habe auch nur aus einem korrekten Reitersitz eine ruhige Hand. Denn man muss immer bedenken, wenn ich ein Gebiss im Maul habe, da ist ja ein Eisen im Maul. Und dein Pferdemaul ist ja sehr empfindlich. Und wenn meine Hände dann ich nicht unter Kontrolle habe und die rauf und runter rappern und dem Pferd da dauernd das Gebiss im Maul bewegen, ist das fürs Pferd natürlich sehr unangenehm. Auch dann ist es nicht möglich für ein Pferd, die Anlehnung zu bekommen. Deshalb, das greift alles so ein bisschen ineinander, auch hier wieder. Überhaupt die ganzen einzelnen Punkte, inklusive der Anlehnung, kann man nie so separat sehen. Ich kann nicht sagen, ich gucke jetzt nur auf die Anlehnung. Ich muss immer das gesamte Pferd sehen. Ist es losgelassen, ja oder nein? Ist es abgelenkt, dass ein Pferd mal guckt, wenn irgendwo eine Ablenkung ist? Ist ja völlig normal. Ich meine, der liebe Gott hat den Pferden Augen gegeben. Dann dürfen die auch mal gucken. Dann, das kann schon mal die Anlehnung stören. Ganz junge Pferde, wie bei kleinen Kindern, die sind natürlich auch gar nicht in der Lage, sich so sehr lange zu konzentrieren. Auch die sind mal schneller abgelenkt. Da darf man nicht gleich immer sagen, das darfst du nicht und mit der Hand runterriegeln wollen. Ja Gott, dann gucken sie mal, dann reitet man weiter. Oder tippt sie einmal mit der Gerte ein bisschen an. Nicht draufhauen, nicht als Strafe fürs Gucken, sondern nur als Erinnerung, hallo, ich bin auch noch da. Die meisten Pferde konzentrieren sich dann auf die Berührung, fragen quasi rückwärts, was will denn mein Reiter von mir, und kommen wieder in die Anlehnung. Also auch hier das Ganze wirklich sehr sanft passieren lassen. Und wie gesagt, als Reiter sitzmäßig natürlich so sein, dass man das Pferd auch von hinten nach vorne in die Anlehnung reintreiben kann und nicht von vorne anfangen zu fummeln und hinten die Hinterbeine vergisst. Das ist auch immer ganz wichtig.
Oh ja, das ist, jetzt hatten wir einige wichtige Aspekte. Da kommen wir vielleicht aber später auch bei den Anlehnungsfehlern und Lösungen nochmal drauf.
Oh ja, Fehler gibt es da ganz viele.
Genau. Vielleicht bevor wir da hingehen, würde ich noch gern einmal wissen, für unsere Zuhörer auch, wenn man jetzt, sage ich mal, nach Lehrbuch, schön wäre es, wenn das in der Praxis dann auch immer so funktionieren würde, aber die Anlehnung entwickelt mit einem jungen Pferd in der Ausbildung. Wie sieht dieser Weg aus für alle, die jetzt noch nie ein junges Pferd ausgebildet haben? Wie würde man da vorgehen, um eine korrekte, richtige Anlehnung zu entwickeln?
Das kommt immer aufs Pferd an und es kommt immer auf den Reiter an. Ich kann also auch hier immer nur auch an diesen alten Lehrsatz verweisen, alter Reiter auf junges Pferd, junger Reiter auf altes Pferd, was nicht unbedingt das Geburtsalter meint, sondern das Alter an Erfahrenheit. Je erfahrener ich als Reiter bin, je ausbalancierter ich auf dem Pferd sitze, je mehr verschiedene Pferde ich in meinem Leben geritten habe, desto mehr kann ich mich natürlich individuell auf ein Pferd einstellen. Wenn ich quasi noch ein Anfänger bin, egal welchen Alters, dann werde ich mit ziemlicher Sicherheit auf dem Pferd sehr, sehr viele Fehler machen. Sitzmäßige Fehler, Einwirkungsfehler, und es wird schwerer sein, das Pferd zu einer guten, vertrauensvollen Anlehnung zu bekommen. Und da nützt es auch nichts, wenn ich sage, aber ich habe mein Pferd doch so lieb, weil da gehört mehr zu. Da gehört auch schon gewisse reiterliche Erfahrung zu, sich dann halt, wie gesagt, individuell auf ein Pferd einzustellen. Denn es ist auch hier sehr unterschiedlich. Es gibt Pferde, die suchen sehr schnell eine gewisse Anlehnung zur Hand. Dann gibt es Pferde, die schwieriger da sind, die sehr extremst empfindlich im Maul sind, die vielleicht eine schlechte Anatomie haben, die einen tief angesetzten Hals haben, die einen brettartigen Rücken haben, wo das ganze Exterieur nicht stimmt. Die haben viel mehr Schwierigkeiten, die Anlehnung zu finden. Wie gesagt, man kann da ganz schlecht ein Rezept geben. Sie muss das und das machen, um Anlehnung zu erreichen. sondern man muss wirklich individuell das Pferd betrachten, den Reiter betrachten. Dann gibt es natürlich gewisse Lektionen, und da gehören immer Übergänge dazu, dem Pferd das Finden der Anlehnung leichter zu machen. Aber auch ein nach vorne reiten, wobei nach vorwärts reiten nichts mit Gas geben zu tun hat. Das nach vorne reiten bezieht sich eigentlich mehr darauf, auf die Hinterbeine, dass ich als Reiter es schaffe, die Hinterbeine des Pferdes zu größerem, weiteren Durchfußen zu bringen, ohne dass das Tempo schneller wird. Weil je größer die Tritte und Sprünge und Schritte hinten im Hinterbein sind, desto mehr wird das Pferd vorne, nach vorne Richtung Hand, das über seinen Hals ausbalancieren wollen, sich daran strecken, daran dehnen wollen. Ganz wichtiger Punkt, Dehnungsbereitschaft. Ich höre oft von Reitern, die dann sagen, ja, ich habe meinem Pferd jetzt auch die Dehnungshaltung beigebracht. Das ist eigentlich ein völlig falscher Gedanke. Ich möchte die Dehnungsbereitschaft eines Pferdes fördern, die Dehnungsbereitschaft nicht kaputt machen. Denn normalerweise würde sich ein Pferd ganz gerne mit leicht aufgewölbtem, wir reden von leicht, also so wie beim Grasen vielleicht, aufgewölbtem Rücken Richtung vorwärts, abwärts dehnen. Weil das eine Haltung ist, so, es ist so, als würden wir Wirbel für Wirbel abrollen. Dann merken wir auch im Rücken, oh, das tut aber, ist aber angenehm. Und wenn man an der Lende ankommt, denkt man, oh ja, das ist schön. Das würde ein Pferd normalerweise gerne machen. Das heißt aber nicht, dass ich es immer so reite, weil dann fällt es mir irgendwann völlig auseinander. Aber ich will, egal ob ich vorwärts reite, ob ich das Pferd versammel, ich will immer spüren, dass wenn ich es lassen würde, es sich ganz leicht nach vorwärts, abwärts den Hals fallen lässt und dabei ganz leicht die Oberlinie aufdehnt. Und das kann ich wieder über das Reiten von diversen Übungen und Lektionen erreichen. Große gebogene Linien, laden Pferde schon mal ein, sich fallen zu lassen oder sich ein bisschen mehr an die Hand ranzudehnen. Viele Übergänge, das sind alles so wichtige Sachen. Und dann muss ich spüren, auch das ist wieder so eine Erfahrungssache, wie viel muss meine Hand mitgehen? Man spricht ja auch von der atmenden Hand. Also ich halte nicht mit meiner Hand quasi die Luft an und halte fest, sondern ich gehe auch ein bisschen mit, aber eben gerade nur so viel, dass ich nach wie vor ein bisschen Händchen halte, dass ich das spüre. Nicht, dass ich plötzlich alles wegschmeiße und sage, mach du mal. Dann kann ein Pferd auch keine Anlehnung finden. Also das ist schon eine Sache von einer gewissen Erfahrung. Und wer die Erfahrung nicht hat, sollte sich auf jeden Fall immer einen guten Ausbilder dazu nehmen. Weil der kann natürlich von unten den Moment sehen, wo der Reiter was Spezielles machen müsste. Und dem Reiter dann sagen, jetzt mach mal dies und mach mal das. Alleine rumbasteln, wenn man das noch nicht so kann, würde ich immer sagen, das geht nach hinten los.
Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp auf jeden Fall. Und auch schön mit der ruhigen Hand. Ich glaube, das wird auch oft fehlinterpretiert, dass man denkt, man muss die Hand möglichst ruhig halten, sondern eigentlich heißt das, man muss sie möglichst gut mitbewegen. Ne?
Sie soll ruhig sein, aber ruhig im Sinne von, sie atmet mit, ohne wackelig zu werden. Weil wackelig, wie gesagt, das macht zu viel Bewegung in den Zügel, in das Gebiss. Und es ist fürs Pferd sehr unangenehm. Aber sie soll natürlich auch nicht anbetoniert sein. Also es gibt ja Reiter, die haben die typische Betonhand. Da ist nicht nur kein Zentimeterchen Bewegung mehr drin. Da ist wirklich, da ist auch kein Atmen mehr drin. Und dann wundern diese Reiter sich, wenn das Pferd irgendwann auch ein Betonmaul kriegt, weil es eigentlich überhaupt nicht mehr was in der Definition ist. Die weich federnde Verbindung, dieses ganz leicht federnde. Wobei Federn natürlich nicht hinher heißt, sondern nur so ein bisschen wie atmen.
Ja, sehr schön erklärt. Ja, dann gehen wir doch vielleicht mal weiter zu typischen Anlehnungsfehlern, denn es ist ja, wie du schon gesagt hast, es gibt einerseits so viele verschiedene Pferde und natürlich auch Menschen, Typen und auch Level, ne? Wie sitzt man auf dem Pferd, wie ist die Erfahrung und ja auch im echten Leben, sage ich mal, leider auch oft nicht diese Konstellation erfahrenes Pferd, Anfängerreiter und andersrum. wenn ich jetzt mit meinem Pferd Probleme habe mit der Anlehnung und vielleicht auch noch nicht so richtig weiß, woran es liegt, wir können ja mal da eintauchen, was es so für gängige Fehler gibt. Welche Anlehnungsfehler begegnen dir denn am häufigsten, würdest du sagen, im Unterricht?
Ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich sag mal, eine typische Geschichte auf dem etwas niedrigeren Ausbildungslevel ist das auf der Hand liegen, dass die Pferde eine Stütze im Gebiss suchen. Also das Typische, das Pferd sucht sich sein fünftes Bein, also vier Beine, die am Boden stehen. Und das andere Bein wäre dann quasi das Gebiss, die Reiterhand. Das Pferd stützt sich auf, sagt irgendwann, ach ja, wunderbar, der Reiter trägt meinen Kopf. Und das sind dann oft die Pferde, die vorhandlastig sich nach unten eine Stütze suchen. Dann gibt's natürlich auf der anderen Seite noch dieses gegen die Hand gehen. Das ist dann, wenn der Reiter im falschen Moment durchhält oder womöglich rückwärts zieht und das Pferd nur noch den Weg findet, sich nach oben wegzuwehren und irgendwie, um aus der Situation rauszukommen. Und dann natürlich das immer wieder viel diskutierte zu eng im Hals, also hinter dem Zügel. Was heutzutage natürlich extremst diskutiert wird, wobei, wenn man es erstmal einordnet, ist zunächst einmal nur einer von, ich sag mal, den drei möglichen den größten Anlehnungsfehlern ist. Weil es kann auch schon mal passieren, dass Pferde dazu neigen, das so zu tun. Aber ich würde sagen, ich fange erstmal mit dem auf der Hand liegen an.
Ja, genau.
Es ist oft so, dass die Pferde, wenn die ein bisschen auf der Vorhand sich bewegen, also noch nicht so Last aufnehmen. Wir reden noch gar nicht von Aufrichtung. Aufrichtung hieße ja, das Pferd ist schon in der Lage und so weit geritten, dass es hinten die Hanken beugt, also quasi Kniebeugen macht und dabei sein Gewicht ein bisschen von der Vorhand wegnimmt. Also in Natura hat, glaube ich, ein Pferd, wenn es da so dumm rumsteht und auf der Wiese zum Schritt rumlatscht, etwa zwei Drittel seines Gewichtes über Hals, Schulter, Rumpf mehr Vorhand orientiert. Jetzt kommt noch der Reiter oben drauf, sackt das Ganze natürlich noch ein bisschen runter. Und die Aufgabe des Reiters ist es, das Pferd halt wieder in das Gleichgewicht zu kriegen, dass es zumindest in der Waagerechten ist und später über die Ausbildung, dass es hinten ein paar Kniebeugen macht und vorne immer mehr Last von der Hand oder von der Vorhand wegkommt. Und wenn ein Pferd auf der Hand liegt, dann muss ich auch als Reiter gucken, dass ich das von der Hand, von der Reiterhand wegkriege. Und die Krux ist, dass manchmal die Reiter denken, ich muss gut festhalten, sonst fällt der Kopf noch tiefer. Und das ist genau verkehrt herum. Eigentlich muss ich noch schneller loslassen. Ich erkläre das den Reitschülern manchmal, das ist ein bisschen wie Tauziehen. Also wenn zwei Parteien Tauziehen, die eine Partei ist eindeutig die stärkere und die andere ist die schwächere, dann nützt es ja nichts, wenn beide Parteien ziehen, 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 dann würde ja die Schwächere in Anführungszeichen verlieren. Das Pferd ist immer stärker als der Reiter. Wenn das Pferd also anfängt, draufzustützen und der Reiter zieht, wird das Pferd gegenziehen und sich noch mehr draufstützen. Dann kommen plus minus 600 Kilo auch noch da drauf. Das habe ich alles in der Reiterhand. Das kann ich gar nicht halten, will es auch nicht. Das ist ja Bodybuilding. Aber wenn ich beim Tauziehen plötzlich Edge mal loslasse, kippen die anderen, die kräftigen Zieher natürlich kommen aus dem Gleichgewicht und kippen um. Nun soll das Pferd natürlich nicht umkippen. Aber die beste Lösung ist, viele halbe Paraden, viele Übergänge sind ja auch halbe Paraden und dann ganz schnell loslassen. Dann kann es sein, dass das Pferd dann den Kopf hochnimmt oder mal ein bisschen wegläuft. Dann muss ich halt wieder neu parieren. Aber irgendwann, wenn ich immer meine Parade, und zu einer Parade, zu einer halben Parade gehört immer auch das Loslassen, wenn ich das immer so kombiniere, fängt das Pferd an, sich ein bisschen besser auszubalancieren. Das weiß, da ist die Stütze gleich weg. Ich kann mich da nicht drauf verlassen, mich da drauf zu legen. Und dann wird es anfangen, in diesen Momenten, wo ich loslasse, sich besser auszubalancieren. Und das ist schon mal der erste Schritt, aus dieser Vorhandlastigkeit rauszukommen und auch auf den Zügel legen. Denn ich kann mich ja nur irgendwo drauflegen, wo ich eine feste Unterstützung finde. Und wenn diese feste Unterstützung die Zügelfaust ist, wird sich ein Pferd da drauflegen. ist diese Unterstützung plötzlich weg? Tja, also ich habe noch kein Pferd gesehen, das sich dann fallen lässt, wie beim Tauziehen. Es wird versuchen, sich auszubalancieren. Es wird versuchen, sich in dem Moment eine kleine Sekunde selbst zu tragen. Und da will ich hin, dass das Pferd sich so ausbalanciert, dass es sich selber tragen kann und dafür die Reiterhand nicht braucht.
Das ist schon mal ein super Tipp. Vielen Dank dir. Jetzt habe ich ein paar Nachfragen. Zum einen habe ich gerade gedacht, ich glaube, es wäre großartig, wenn wir die halbe Parade auch noch mal kurz erklären. Ich weiß nämlich zufällig, dass du das super erklären kannst. Und es ist ja, weil es wird immer so oft gesagt und ich weiß, dass auch einige unserer User dabei sind, die vielleicht noch am Anfang stehen oder denen, wo das immer gesagt wird im Unterricht und dann ist gar nicht so ganz klar, was ist damit jetzt eigentlich gemeint, was dazugehört.
Das ist nicht nur nicht gar nicht so ganz klar. Du glaubst gar nicht, wie viele Reiter ich immer wieder auch in Lehrgängen so gehabt habe. Wenn ich dann mal gesagt habe, was ist denn eine halbe Parade, da kamen wirklich die abenteuerlichsten Beschreibungen. Die einen haben gesagt, ja, ich klingel ein bisschen mit den Fäusten. Die anderen haben gesagt, ich mache außen was. Wenn ich dann gefragt habe, wo ist denn außen und innen, wenn du geradeaus trabst, kam ja die große Frage, hier außen ist an der Bande. Nein, außen ist immer das Gegenteil von innen und innen ist da, wo das Pferd hingestellt ist. Und wenn ich gerade ausreite, habe ich kein Außen, zumindest nicht im Schritt und im Trab, im Galopp wohl, weil da habe ich das Pferd ja ganz leicht gestellt. Dann haben welche gesagt, ja, ich muss einen Schwamm ausdrücken. Also es ist erstaunlich, wie schwierig das für manche ist, sich eine halbe Parade vorzustellen. Eigentlich ist eine halbe Parade, ich treibe etwas mehr. Ich fange im Bruchteil der nächsten Sekunde, wirklich im Bruchteil, das, was ich treibe, wieder ein bisschen ab über die Hand. Also treiben, abfangen und ich muss loslassen. Treiben, abfangen, loslassen. Am einfachsten ist es eigentlich, wenn man sich vorstellt, man reitet einen Übergang zwischen den Gangarten, also aus dem Schritt, aus dem Trab in den Schritt durchparieren, kriegen die meisten ja irgendwie hin. Das ist schon eine halbe Parade. Auch aus dem Galopp in den Trab. Das ist schon mal eine halbe Parade. Und wenn man sich, wenn man innerhalb der Gangart unterwegs ist und über eine halbe Parade ein Pferd mehr hinten ranschließen will, mache ich das Gleiche. Und dann erkläre ich den Reitern, stell dir vor, du tust jetzt so, als wolltest du durchparieren. Also du treibst rein, fängst ab, aber im letzten Moment sagst du, ach ne, ich reite doch weiter. Dann hast du innerhalb der Gangart eine halbe Parade gegeben. Und wenn die Reiter das zwei, dreimal gemacht haben, dann kommt meistens so ein Aha-Erlebnis. Dann ist dieses Treiben, Abfangen, Loslassen und gegebenenfalls das von vorne wieder machen. Kommt ja immer darauf an, was ich vorhabe zu reiten, ist irgendwann drin. Und dann wird nicht mehr geklingelt und nicht mehr gefummelt und kein Schwämmchen mehr ausgedrückt, sondern dann kommt eine Reihenfolge von Hilfen, die das Pferd nachher auch umsetzen kann. Denn das Treiben aktiviert das Hinterbein etwas. Das Abfangen sagt dem Pferd, ob es mehr nach vorne oder mehr nach aufwärts gehen soll. Weil wenn vorne weniger Platz ist, wenn ich etwas stärker abfange, muss das Pferd sich ja bergauf bewegen. Und das Loslassen lässt die Bewegung wieder durch, damit ich die vorne nicht blockiere. Ja, und gegebenenfalls kommt sofort eine halbe Parade hinterher. Also treiben, abfangen, loslassen.
Super, vielen Dank. Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem mit dem Treiben. Also auch als du gesagt hast, durchparieren, ich noch gedacht, auch immer wichtig zu sagen, in die niedrigere Gangart ja reintreiben
hinein
quasi.
Hineintreiben, hineinreiten. Ja. Die niedrigere Gangart beginnen wollen. Weil viele machen mit dem Zügel Brems, also dann wäre das ja Zügelhilfe, Brems. Dann lassen sie vielleicht los oder auch nicht. Und wenn dann eine Stockung kommt, dann kommt das Treiben, das kann ein Pferd ja gar nicht mehr umsetzen, das ist dann zu spät. Man immer das Gefühl haben, nicht ich beginne die eine Gangart, beende die eine Gangart, sondern beginne die nächste. Und auch wenn ich innerhalb einer Gangart eine halbe Parade reite, nicht sagen, ich bremse jetzt und treibe dann, sondern ich treibe in einen Übergang, ach nee, den reite ich jetzt doch nicht. Dann habe ich das vom Timing her werde ich dann immer besser.
Ja, genau. Und das ist dann ja eben auch so wichtig, wenn das Pferd auf der Hand liegt, mit dem Tauziehen-Beispiel, ne? Wenn ich einfach nur versuche, ich lasse los vorne, aber ich treibe nicht, dann wird es ja auch schwierig.
Ne? Wenn ich ohne halbe Parade einfach nur loslasse, dann wird das Pferd immer länger und dann kriege ich es ja auch nicht hin. Also auch hier, es wäre immer dieses Reintreiben hier geblieben und schnell loslassen. Was immer ganz gut auch ist, das tun sich manchmal die Reiter auch schwer, einfach mal überstreichen. Wenn ich merke, ich bin mit meiner Hand etwas zu langsam, ich denke immer vielleicht unbewusst, wenn ich jetzt loslasse, könnte ja was schief gehen. Ja, kann passieren, ist aber nicht schlimm. Wenn ich nicht loslasse, geht auf jeden Fall alles schief, weil dann hängt das Pferd drauf. Und dann trage ich 600 Kilo in meiner Hand. Ist weder für den Reiter noch fürs Pferd angenehm. Lasse ich aber los, muss ich das Pferd ja selber ausbalancieren. Und dann streiche ich einmal über. Das Überstreichen lädt das Pferd ein, sich selbst zu tragen. Das kann auch sein, dass ich überstreiche und das Pferd fällt dann auseinander oder macht sich frei. Das macht aber nichts. Dann mache ich viele Übergänge, viele halbe Paraden und dann streiche ich nochmal über. Denn es ist für mich auch, es ist nicht nur eine Einladung ans Pferd, sich selber zu tragen. Es ist für mich als Reiter auch eine Kontrolle, trägt es sich denn jetzt auch selber? Das ist ganz wichtig. In dem Moment gebe ich also ganz bewusst die Anlehnung zur Hand auf und versuche, die Anlehnung quasi am Kreuz des Reiters zu halten. Das Pferd, wenn ein Pferd gut ausgebildet ist, wenn ein Pferd auch schon in der Versammlung sehr schön ausgebildet ist, wird die Verbindung zur Hand immer leichter. Und dann kann ich jederzeit überall in jeder Lektion überstreichen und mein Pferd ist dann in Anlehnung ans Reiterkreuz, das also an den Sitz, die Anlehnung an den Sitz, das ist dann ganz, ganz wichtig. Aber das muss ich mir wirklich über die Jahre erarbeiten. Das ist nichts, was man mal eben schnell, aha, wir machen jetzt ein bisschen Anlehnung und dann klappt das. Das wird nicht funktionieren.
Ja, 100%. Das passt ganz gut. Ich wollte dich gerade fragen, ob du gibst ja sehr, sehr viel Unterricht und hast ja auch sehr erfolgreiche Schüler in der ganzen Welt. Fällt dir da eine Geschichte ein? Hattest du da irgendwie mal einen Fall, wo das Pferd vielleicht sehr auf der Hand lag, wo ihr das vielleicht auch über Jahre korrigiert habt, wie ihr das so gemacht habt? Du hast ja gerade schon ein paar Übungen genannt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du da ein Beispiel hast.
Also wenn wir es auf die Hand legen, über Jahre korrigieren müssen, dann würde was falsch laufen.
Naja, weil du gerade ja meintest, ne, es ist halt nicht in einer Einheit gemacht.
Nein, das ist klar. Es ist für den Reiter dauert es teilweise Jahre, das so zu lernen, dass er diese Probleme lösen kann, die sehr individuellen Probleme der einzelnen Pferde. Als Ausbilder muss ich natürlich in der Lage sein, relativ schnell zu sehen, wo ist das größte Problem bei dem und dem und dem Pferd. Also ich habe ein Pferd, das ist so ein Pferd, der ist so ein bisschen hypermobil, der ist so sehr weich in seinen Abläufen. Ich vergleiche ihn gerne mal mit so einem guten Camembert. Wenn der guter Camembert zu warm wird, fließt er in alle Richtungen. Das tut der auch. Dadurch geht er ganz gut und kann man gut bewegen Richtung Seitengänge, das kommt ihm entgegen. Aber der fließt auch nach vorne und hinten auseinander. Und dadurch hat er am Anfang sich extrem viel auf die Reiterhand gelegt. Und das war für die Reiterin auch nicht ganz einfach, da so zu sitzen, dass der sie nicht rausgezogen hat. Und je mehr der die nach vorne weggezogen hat, desto mehr ging ihre Kreuzeinwirkung verloren. Und deshalb, desto schwieriger wurde es. Und das ist zum Beispiel ein typisches Pferd, was man nicht noch großartig Richtung Dehnungshaltung, sondern weil der so hypermobil ist, weil der so auseinanderfließen möchte, haben wir versucht, den relativ schnell immer in der Arbeit zu schließen über halbe Paraden, dass der Rahmen relativ schnell kurz wurde, also nicht vorne gegenhalten, das hätte nicht funktioniert, sondern Übergänge, Übergänge, Übergänge bis zum Erbrechen. Immer wieder versuchen, das Hinterbein etwas schnell zu machen. Und in der Zwischenzeit geht der wirklich sehr schön. In der Zwischenzeit geht der fliegende Wechsel, fängt mit Serienwechseln an, hat an guten Tagen, macht auch mal schon mal 3-4er-Wechsel, lässt sich in der Galoppade schon knapp bis kurz vor der Pirouette zurückholen. Das wäre vor anderthalb Jahren noch nicht möglich gewesen. Es ist, ich sag mal so, wenn das Pferd nicht völlig falsch gebaut ist. Es gibt ja auch Pferde, die haben ganz langen Hals, ganz kurzes Vorderbein, sind extrem hinten überbaut. Dann müsste man, um dieses Problem zumindest zu minimieren, quasi immer gegen die Anatomie eines Pferdes reiten. Aber zum Glück sind die weißen Pferde ja nicht so gebaut. Also solche, früher hat man immer gesagt, Fehlerpferde, gibt's ja eigentlich heute immer seltener. Aber trotzdem sind die Pferde sehr unterschiedlich in ihren Problemen. Und wenn ich einen habe, der eher dazu neigt, sich auf die Vorhand zu lehnen, muss ich mir halt überlegen, wie kann ich dieses individuelle Pferd, auch wieder ganz individuell dazu bringen, sich mehr hinten ranzuschließen und mehr Last aufzunehmen und von der Vorhand wegzukommen. Es gibt ja auch Pferde, die sind einfach in der Oberlinie ein bisschen steifer. Die haben so ein bisschen gerade Hals, gerade Oberhalslinie. Das Wölben des Halses fällt denen etwas schwerer. Und weil denen das schwerer fällt, versuchen die auch eine Stütze auf der Hand zu finden. Auch da letztlich immer wieder über Übergänge und Gymnastizieren. Und das ist das ja, was gute Dressurarbeit macht, ist die Gymnastik, die ich mit dem Pferd mache. Und auch da ist es genau wie bei Menschen. Je nach Mensch, der eine ist steif im Rücken, der andere hat steife Oberschenkel, der nächste ist im Ganzen steif, muss ich natürlich auch diese gymnastischen Übungen dann anpassen. Und auch bei manchen Pferden muss ich mehr, ich sag mal, Traben halten, rückwärts arbeiten. Bei den nächsten reite ich mehr Trab-Galopp-Übergänge. Bei den einen mache ich mehr Seitengänge, Seitwärtsbewegungen. Also das ist auch wieder ganz individuell. Das Ziel ist immer das Gleiche. Ich möchte, dass das Pferd von der Hand wegkommt und mehr Last auf der Hinterhand aufnimmt und insgesamt bergauf geht. Das ist noch nicht unbedingt Aufrichtung, aber bergauf. Wenn ich auf dem Pferd sitze und das Gefühl habe, ich reite die ganze Zeit so schräg bergab, dann stimmt was nicht.
Okay, dann gehen wir vielleicht mal zum nächsten Anlehnungsfehler. Da hattest du gesagt, gegen den Zügel.
Ja, das ist gerne mal bei Pferden, die so runtergeriegelt sind. Es gibt ja Reiter, die haben immer das Gefühl, der Kopf muss runter. Und die setzen sich aufs Pferd und fangen dann schon, die haben noch keine Runde mit hingegebenem Zügel geritten, gar nichts, nichts Zwangloses. Die nehmen den Zügel auf und riegeln darum. Es sind manchmal auch Pferde, die vielleicht in der Vergangenheit oder auch tatsächlich immer noch wieder auf Schlaufzügel geritten werden, runtergezogen werden, deren ganze Muskulatur verkrampft ist und die sich dann nach oben einfach frei machen. Dann manchmal sind es Pferde, wo der Reiter mit der Hand zu ungeschickt ist, die sich auch dann frei machen, um der Reiter Betonfaust zu entgehen. Manchmal sind es auch nur kleine Momente, wo das passiert, wo der Reiter vielleicht mit seinem Nachgeben zu lange gewartet hat, das Pferd ein bisschen sensibel im Maul ist.
Das wäre dann zum Beispiel so ein typisches Herausheben beim Übergang, oder?
Ja, beim Übergang. Es gibt auch Pferde, wenn man die aus dem Schritt angaloppiert, die versuchen erstmal mit dem Kopf nach oben, als wollten die mit dem Hals Schwung holen. Das kann plötzlich auch eine gewisse Angewohnheit bei Pferden werden, die das Gefühl haben, anders kann ich gar nicht mehr angaloppieren. Das ist genau wie Reiter, die manchmal glauben, wenn sie mit dem Oberkörper Schwung holen, würden sie dem Pferd helfen. Dabei, wenn ich mit dem Oberkörper Schwung hole, falle ich ja auch mal einen Moment dabei nach vorne. Und das ist wie beim Rückwärtsrichten eigentlich eine abbremsende Hilfe. Also wenn ich angaloppieren will, mit dem Oberkörper nach vorne falle, sagt mir mein Kopf, ich will angaloppieren. Mein Körper sagt dem Pferd, bleib mal hier. Und ich wundere mich, dass es nicht klappt. Und so ist das bei manchen Pferden auch. Die haben sich irgendwann so angewöhnt, mit dem Kopf oder mit dem Hals Schwung nach oben zu holen, dass dieser erste Galoppschwung oder die ersten zwei auch für die unangenehm im Rücken sind. Weil wenn wir dauernd den Kopf in den Nacken werfen nach hinten, werden wir es irgendwann im Nacken und im Rücken spüren. Da würde man versuchen, ohne zu fummeln, aber schon es hinzukriegen, dass der Reiter auf diese Kleinigkeiten achtet, das Pferd vielleicht für so eine Lektion einen Hauch runder einstellt. Jetzt schreien natürlich wieder, um Gottes Willen darf man nicht. Doch, darf man in dem Moment. Damit, falls dann der Hals einen Tacken hochkommt, klitzekleines bisschen zu hochkommt, das Pferd in dem Moment, wo es angaloppiert, eigentlich in der richtigen Position ist, um diesen ersten Galoppsprung über den Rücken machen zu können. Und meistens ist das dann so, wenn die Pferde das ein paar Mal gemacht haben, dann merken die, stimmt, der Reiter hat ja recht. Und dann ist das wieder weg. Ich hatte einen Haflinger, der hatte das auch, der hat so ein bisschen kurzen, speckigen Hals. Und der, je kürzer ein Hals, desto schwieriger ist es für ein Pferd auch, den Hals zu wölben. Wenn ich einen ganz kurzen Draht habe, kann ich den auch schlechter in eine leichte Wölbung biegen, als wenn ich einen ganz langen Draht habe. Wobei der lange Draht natürlich das Problem hat, dass der natürlich auch in alle Richtungen zu viel gewölbt sein kann. Aber wie gesagt, der hatte auch ein bisschen kurzen, speckigen Hals. Und der hatte sich im Laufe der Jahre angewöhnt, immer mit dem Kopf nach oben zu schlagen im Angalopp. Sonst war der schön am Zügel und auch ganz gut durchs Genick. Und wir haben den eine Zeit lang immer in dieser ersten Moment des Angalopps, habe ich der Reiterin gesagt, auch wenn es dir widerstrebt, versuche ihn etwas tiefer einzustellen, komm auch gerne mal aus einer Volte rausgeritten, wo dein Pferd sich vielleicht fast ein bisschen zu eng macht. Und in dem Moment galoppierst du an und danach treibst du wieder ganz normal schön nach vorne in die Hand. Und oh, das hat so ein halbes Jahr gedauert, denn alle Angewohnheiten, egal ob Reiter oder Pferd, das dauert, bis die verschwinden. Und irgendwann haben wir beide festgestellt, sie muss gar nicht mehr drauf achten. In der Zwischenzeit, die kann den angaloppieren aus dem Trab, aus dem Schritt. Der ist immer schön durchs Genick. Man merkt ihm richtig an, dass dieser erste Galoppsprung für ihn nicht mehr unangenehm ist. Der geht mit Freude in den Galopp rein. Und das sind auch so kleine Gegen-die-Hand-Geschichten, wobei, wie gesagt, manchmal ist es auch anatomieabhängig, aber häufig ist es, dass das Pferd sich gegen eine Reiterhand, die zu massiv ist. Oder wenn Reiter, die keine Erfahrung haben, meinen, sie müssen einem Pferd eine Kandare drauf tun. Ich komme aus der klassischen Reiterei, da gehört die Kandare dazu, weil sie eigentlich eine Kontrolle und Überprüfung ist, wie fein ein Pferd ausgebildet ist und wie fein eine Reiterhand ist und ein Reiter ausgebildet ist. Und wenn das nicht ist, dann ist natürlich, wenn der Reiter im falschen Moment an der Kandare rumzieht, ist das fürs Pferd mehr als unangenehm, da wird es sich auch gegen wehren. Dann ist es ein reiner Reiterfehler. Also ich würde mal sagen, dass auf die Hand legen und zu eng werden sind im Vergleich zu gegen die Hand gehen fast noch die am meisten verbreiteten Fehler. Zumindest bei den Leuten, die so ein bisschen dressurmäßig sich fortbilden. Mhm. Ich sag mal, beim reinen Anfänger, da werden die Pferde auch gegen die Hand gehen, aber die gehen gegen den Sitz, gegen alles. Deshalb bin ich auch hier überhaupt kein Feind von einem Hilfszügel. Wobei ich bei reinen Anfängern dann immer den Ausbinder ganz angenehm finde. Jetzt können wir da viele aufschreien, oh nein, nur bup. Aber ich glaube, eine ruhige Verbindung, die ist dann ja zwischen Maul und Ausbinder, da wo der Ausbinder eingehakt ist, also im Gurt. Da hat das Pferd dann schon mal eine ruhige Verbindung. Und solange eine Reiterhand euch durch die Gegend fliegt, wäre das dem Pferd gegenüber unfair, dem Reiter zu sagen, deine Hand kann, bis du mal ausbalanciert sitzt, muss das Pferd das aushalten. Das ist ja nicht fair. Das ist ja auch der Grund, warum an der spanischen Hofreitschule früher die Eleven, ich weiß nicht, ewige Jahre, am Ausbinder, an der Longe, ohne Zügel in der Hand sitzen gelernt haben. Mhm. Dass die so gesessen haben, dass die dann so handunabhängig jede Bewegung machen konnten, dass die Pferde nicht mehr im Maul gestört haben. Und das kriegt man natürlich im normalen Reitstall, wo man das Reiten lernt. Da hat keiner die Zeit und es wird auch kein Reitschüler wollen, dass der jahrelang an der Longe ohne Zügel in der Hand reitet. Da möchte man ja mal irgendwann ein bisschen, ne, ein Stückchen weiterkommen. Und da, finde ich, ist zum Beispiel ein korrekt verschnallter Ausbinder. Also nicht einer, der dem Pferd den Kopf auf die Brust zieht, sondern der dem Pferd eine Anlehnung ermöglicht. Mit Sicherheit viel pferdefreundlicher als eine reißende Reiterhand eines unausbalancierten Reiters. Aber wie gesagt, dieses gegen die Hand ist im Allgemeinen weniger verbreitet. Der dritte Punkt, dieses zu eng werden, das ist natürlich ein riesiges Thema. Und ich muss sagen, ein Thema, was sich ja so verselbstständigt hat und zu solchen Diskussionen heutzutage führt, dass es ein manchmal nur noch den Kopf schütteln lässt. In der Reitlehre war das hinter den Zügel kommen immer ein bekannter Mangel, Anlehnungsmangel. Der kann aus einem Ausbildungsfehler entstehen. Der kann natürlich auch aus einem Pferd selbst entstehen. Es gibt Pferde, auch junge Pferde, die tun sich schwer, an die Hand des Reiters heranzutreten. Eben diese Verbindung zur Reiterhand aufzunehmen. Und es gibt mit Sicherheit heute auch mehr junge Pferde als früher. Weil früher waren die Pferde, die waren nicht so hoch im Blut stehend, die hatten nicht so leichtes Genick. Es waren viele Arbeitspferde, die sind die Woche über noch am Flug gegangen und am Wochenende ist der Bauer dann mit denen zum Turnier und hat da Dressur und Springen geritten. Ich sag mal, diese Hälschen ein bisschen runter zu kriegen, war mit Sicherheit nicht ganz einfach. Und heute hat man natürlich bei den, ich sag mal, dressurorientiert gezüchteten Warmblütern Pferde, die sehr lange Beine haben, relativ kurze Rücken, etwas lange Hälse, sehr elegant, alles wunderbar, aber so am Ende von so einem Hals hängt ja auch noch ein Kopf, der wiegt, weiß ich nicht, 30, 40 Kilo. Das muss ein Pferd auch erstmal im Laufe der Ausbildung hinkriegen, wenn es da eventuell muskuläre Defizite hat, den Hals an einem ja relativ langen Hebel so einzusetzen, dass es seinen Kopf tragen kann. Und da kann es schon mal sein, dass ein Pferd zu eng wird. Und da schreien natürlich heute immer alle, oh Gott, der ist hinter der Senkrechten, das ist Tierquälerei. Und da muss ich mal sagen, man muss immer das Gesamtbild des Pferdes sehen und immer die Situation. Also wenn ich anfange, zu enge Hälse als Lehre, als Ausbildungsbasis absichtlich hervorzurufen, damit ich spektakuläre Bewegungen hervorrufen kann, dann ist das natürlich vollkommen falsch. Und dann kriege ich das Grauen. Manchmal sieht man es ja leider Gottes auch im hohen Sport. Da sind dann oft Pferde, die, wenn man genau hinguckt, fast die ganze Prüfung an oder leicht hinter der Senkrechten sind. Wenn man genau hinguckt, auch in der höchsten Versammlung mit leicht durchhängendem Rücken, ich nenne das immer die Badewannenpferde, die, weil sie vorne, dadurch kriege ich eine wahnsinnige Schulterfreiheit, weil die Pferde nur noch anfangen, nach oben zu strampeln. Nach vorne an die Hand gehen sie ja nicht. Und dadurch kommt da so eine Fehlhaltung in den ganzen Pferdekörper rein, der nicht gut ist, der abzulehnen ist und der, wenn ich das systematisch mache, auch dem Pferdewohl entgegen ist. Wenn ich aber ein Pferd reite, was dazu neigt, mal zu eng zu werden, dann mache ich das ja nicht absichtlich. Dann muss ich mir nur im Klaren sein, dass das hier der Punkt ist, an dem ich arbeiten muss, um das Pferd dazu zu bringen, muskulär in der Lage zu sein, eben diesen längeren Hebel, den ich vergleiche den gerne mal mit so einem Baukran. Wenn der den Arm ganz weit ausfährt, dann muss er natürlich am Boden so stabil sein, damit er nicht nach vorne umfällt. Und dann muss da hinten am Ende dieses Baukrans auch noch ein Gewicht hängen. Das muss ein Pferd erstmal leisten können, diese optimale Haltung, Oberlinie einzunehmen. Und wie gesagt, auf dem Weg dahin ist es immer mal möglich, dass einem das Pferd einen Hauch zu eng wird. Das kann passieren. Das ist dann nicht gleich Tierquälerei. Tierquälerei ist es, wenn es zur Methode wird. Dann ist es für meine Begriffe abzulehnen. Aber wenn ein Pferd mal zu eng wird, ist es ja passiert. Wie gesagt, ich muss als Reiter immer wissen, das versuche ich abzustellen. Und ich muss sagen, es ist manchmal schwieriger, Pferde, die dazu neigen, so zu arbeiten, dass die eine stabile, gute Anlehnung mit Nase, Tendenz vor der Senkrechten haben, als einen, der so ein bisschen schwieriger sein Hälschen, mal ganz blöd gesagt, knickt, durch viel Gymnastizierung dazu zu bringen, das hinzukriegen. Das ist, also eine überlose Anlehnung ist manchmal schwerer zu korrigieren als eine etwas zu feste.
Ja, da bekommen wir auch sehr häufig Fragen dazu. Vielleicht kannst du ja trotzdem ein paar Tipps geben, wie du da vorgehst oder wie man vorgehen kann, wenn ich jetzt merke, mein Pferd kommt oft zu eng oder ist irgendwie zu leicht. Ich habe nicht so richtig diese Verbindung, die ich mir eigentlich wünsche. Diese Frage kommt auch oft, wie schaffe ich es, dass mein Pferd zur Hand zieht, den Zug zur Hand mehr entwickelt? Ne? Wie komme ich da raus aus diesem zu eng? Ist jetzt eine Masterfrage.
Aber. Ja, das ist, wie gesagt, es ist wirklich ein schwieriges Problem. Also erstmal muss ich natürlich immer gucken. Das muss ich bei allem gucken, aber da besonders. Sitzt der Sattel? Wenn ein Pferd sich nicht traut, weil es im Rücken der Sattel nicht sitzt, irgendwo reindrückt, leicht den Rücken zu wölben, um an die Hand ranzukommen. Wenn die Bewegung aus der Hinterhand nicht über den schwingenden Rücken nach vorne kann, wird es sich etwas verhalten. Und die Pferde, die sich verhalten, kommen auch schon mal gerne, werden zu eng. Also das ganze Equipment muss stimmen. Der Sattel muss passen. Das Pferd, das Gebiss muss passen. Da darf nichts klemmen, da darf nichts kneifen. Der Nasenriemen nicht zu lose, nicht zu fest. Leicht anliegend, also auch wieder Bereich wie so ein bisschen Händchen halten. Das muss alles funktionieren. Dann muss ich gucken, ist das eine anatomische Frage? Habe ich ein Pferd, was sehr leicht im Genick ist? Dann gibt's Lektionen. Ganz oft kann man sollte man einsetzen, Trab-Galopp-Übergänge. Weil gerade die Trab-Galopp-Übergänge ein Pferd mehr Richtung an die Hand ranbringen. Das Pferd im Galopp spannt es ja immer die Bauchmuskulatur an, bringt dabei ganz automatisch, alleine über die Bewegung, wenn ich ein schönes Arbeitstempo galoppiere, immer wieder auch minimal den Rücken hoch, was eine etwas stabilere Oberlinie angeht. Und der Rücken endet ja nicht hinterm Reiter oder unterm Reiter. Der Trapezmuskel, das ist ja der über dem Widerriss liegt, der geht ein bisschen unter den Sattel und der geht auch vorne in den Halsbereich rein. Auch da trainiere ich das. Und der ist auch dafür unter anderem zuständig, dass das Pferd in der Halsbasis auch stärker wird, um den Hals überhaupt oder den Kopf tragen zu können. Und wenn ich viele Übergänge reite, immer wieder Trab-Galopp-Übergänge, dann schule ich dieses an die Hand ranspringen. Ganze Prinzip Schubkraft vor Trabkraft. Manchmal sind ja die Pferde, die so leicht sind und wenn die noch modern sich bewegen und wer weiß, wie sie die Beine werfen, dann meinen die Leute, die können die schon versammeln. Aber das Pferd ist eigentlich körperlich noch gar nicht in der Lage dazu. Das Problem mit dem zu eng würden wird immer schlimmer. Die Reiter fassen die Zügel immer kürzer, um Verbindung zu haben. Wenn man im Seitbild guckt, sind die Pferde vorne kurz, hinten lang oder hängen durch. Das will ich natürlich alles nicht. Da muss ich also wirklich gucken, dass ich das Pferd so arbeite, dass es in der Halsbasis besser wird und eben mich nicht dazu verleiten lasse, den Zügel immer kürzer zu fassen. Ich muss mir immer vorstellen, ich möchte einen relativ flachen Hals kriegen. Also nicht rund und tief, sondern flach und tief. Auch nicht unbedingt Dehnung nach unten am Boden, da will ich auch nicht hin. Denn ich will ja, dass das Pferd lernt oder auch die Kraft bekommt, seinen Kopf, der wirklich 30, 40 Kilo wiegt, auch zu tragen. Und das geht am besten aus einer relativ zunächst einmal flachen Halsung. Aber wie gesagt, das ist ein Problem, was nicht zu unterschätzen ist, was viel Erfahrung vom Reiter erfordert, was viel Geduld erfordert, das dauert. Und wo ich wahrscheinlich immer dran arbeiten muss. Und was dann auch noch so ein bisschen auch wieder individuell vom Pferd abhängt. Es gibt Pferde, die klicken einem weg. Ganz schwierig dann zu lösen. Andere, die haben nur eine leichte Neigung dazu. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Also ich kann immer nur jedem sagen, ich habe lieber ein Pferd, was, auf, wenn ich das anfange zu arbeiten, vielleicht so ein bisschen strammer in der Hand ist. Weil das kann ich durch Gymnastizierung dazu bringen, dass die ganze Muskulatur nachgibt und weicher wird, als ein Pferd, was eigentlich schwach in der Oberlinie ist. Sei es in der Lende, sei es in der gesamten Oberlinie, sei es im Genickbereich, weil das sehr leicht da ist. Das ist schon schwierig aufzubauen. Es sollte immer das Ziel des Reiters sein, die Nase des Pferdes nach vorne zu bekommen, immer wieder die Schubkraft zu fördern. Also je größer ein Pferd hinten im Trab zum Beispiel übertritt, Schubkraft entwickelt, desto mehr sagt es irgendwann, um das zu schaffen hinten, brauche ich vorne Platz. Und dann fängt es an, sich vorne Richtung Hand zu bewegen. Deshalb auch immer die Schubkraft vor die Entwicklung der Tragkraft setzen. Sowohl im Galopp als auch im Trab. Auch im Schritt drauf achten, aber im Trab und im Galopp immer wieder dran arbeiten. Und solange die Pferde im Trab noch, wenn man da mal ein paar Tritte verlängern reitet, davon eilen wie so ein Pony, weiß man, dass die Schubkraft noch nicht ausreicht, um eine korrekte Anlehnung zu bekommen. Und dann sollte man sich davor hüten, sofort zu sagen, naja Gott, aber ich kann ihn ja gut versammeln. Das ist dann keine echte Versammlung.
Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, da ehrlich zu sich zu sein und lieber dann nochmal zurück zu der Basis, ne?
Ja, also die Basis ist wirklich das, also Taktlos, Gelassenheit, Anlehnung ist so wichtig und zu denen diese Zeit fällt ja auch die Entwicklung oder Verbesserung der Schubkraft, weil das ist so, als würde ich ein Haus bauen und irgendwann sagen, wofür brauche ich ein Fundament? Das hält eine Zeit lang, aber irgendwann kippt die ganze Kiste um. Und das Fundament ist wirklich das Wichtige. Und lieber bei Problemen immer wieder zurück zum Fundament gehen und überlegen, hier hakt es gerade, woran kann es liegen? Was kann ich verbessern? Was kann ich verändern? Und wenn es dann dauert, also ich sag mal, ein Pferd, das sich auf die Vorhand legt, von der Hand wegzukriegen, ist eine Sache von mehreren Wochen, Monaten. Ein Pferd, was extrem leicht ist und dazu neigt, sich wegzurollen, an die Hand ranzukriegen, kann auch schon mal 2-3 Jahre dauern. Denn so lange dauert es, bis es so reift, dass es das überhaupt schafft.
Ja, kannst du noch einmal ganz kurz was zu den Zügelhilfen oder den Händen sagen? Weil das werde ich auch oft gefragt. Wir haben gesagt, man muss die Schubkraft entwickeln, man möchte den Hals flach und lang wiederbekommen. Wenn mein Pferd sich jetzt aufrollt, was mache ich mit den Händen? Ne? Viele fragen sich auch, lasse ich die Zügel dann locker, weil er soll sich ja an die Zügel dehnen, aber ich will ja trotzdem die Verbindung irgendwie bekommen. Das muss ich ja auch irgendwie entwickeln, dass er, ne, dass er dann wirklich an die Hand ranzieht. Also was machen die Hände?
Also die Hände würden mitgehen, wenn ich das Pferd dazu bringe, hinten so große Schritte oder Sprünge zu machen, dass es dann, ich sage mal, das Pferd soll dir sagen, dafür brauche ich jetzt mehr Platz. Und dann geht eine Hand mit, das heißt, sie lässt ein bisschen nach vorne gehen des Halses zu. Wenn ich plötzlich wegschmeiße, nach dem Motto, juhu, geht dann die Hand und schmeißt den Zügel weg, dass der Zügel durchhängt, dann findet das Pferd ja die Hand nicht. Es soll ja die Anlehnung suchen. Und ich kann auch nur was finden als Pferd, was auch da ist. Also wenn ich dann denke, ich muss jetzt ganz besonders leicht sein und alles wegschmeißen, kann ein Pferd keine Anlehnung finden. Ich darf natürlich auch nicht, wenn das Pferd irgendwann mal sagt, dafür brauche ich jetzt mehr Platz im Hals, diese Frage mal stellt, darf ich natürlich auch nicht angenagelt die Hand stehen lassen und sagen, kriegst du aber nicht. Weil dann wird das Pferd wieder anfangen, sich hinter die Hand, hinter den Zügel zu bewegen. Auch das ist wieder so eine Erfahrungssache, ein Fühlen, auch da wieder das Gefühl haben, Händchen halten. In dem Moment, wo ich spüre, das Händchen, was ich hier habe, würde einen kleinen Hauch meine Hand drücken wollen, dann gehe ich so einen Hauch mit wie ausatmen. Sag, ja, genau das wollte ich von dir. Auch hier ist es dann manchmal ganz gut, zwischendurch immer mal Zügel aus der Hand kauen lassen zu reiten. Das baue ich immer in Trainingsstunden ein, weil das natürlich auch dem Reiter auch wieder Rückmeldung gibt. Ist mein Pferd in der Lage? Ist es bereit, sich im Hals aus dem Widerriss aus flach fallen zu lassen? Und manche Reiter kriegen dann schon Schreck, wenn das Pferd vielleicht nicht bereit ist und den Kopf hochnimmt oder zu eng wird. Die meinen dann schon, sie müssten ganz viel mit der Hand sofort regulieren. Ich sage immer, nicht helfen, lassen. Die Pferde sollen, deshalb heißt das ja auch Zügel aus der Hand, kauen lassen. Weil es ist für mich als Reiter eine Rückmeldung, wie sieht es aus mit der Balance des Pferdes? Wie sieht es aus mit der Dehnungsbereitschaft? Sind wir wieder an diesem Punkt. Würde es sich gerne leicht nach vorne bei flachem Hals fallen lassen? Wenn es das nicht tut, muss ich halt noch ein bisschen weiter arbeiten, wieder weiter gymnastizieren. Macht es das und nehme ich dann den Zügel wieder auf, treibe ich wieder rein, dass es wieder nach vorne an die Hand will. Das baut man immer mal zwischendurch im Trab und im Galopp rein. Und Pferde, die nicht ganz im Gleichgewicht sind, die neigen dann dazu, entweder auszufallen, machen sie gerne im Galopp, weil die denken plötzlich, oh, wo bin ich? Und zack, fallen sie aus. Also da wissen, dass das passieren kann. Treiben, bis das Pferd sein Gleichgewicht gefunden hat. Und auch dadurch das Pferd einladen, seinen Hals zu nutzen als Balancierstange. Das ist ja auch so wichtig. Ein Pferd, was sich zu eng macht, balanciert sich nicht mehr mit seinem Hals. Und das ist eigentlich quasi dauernd in einem Gleichgewichtsmanko. Es hat nie ganz klein Gleichgewicht, wenn es sich wegrollt. Und ich kann dem Pferd ja kein Gleichgewicht geben. Ich kann ihm nur helfen, es wiederzufinden. Und deshalb immer mal wieder Zügel aus der Hand kauen lassen, egal ob der Kopf rauf oder runter geht. Unser einer würde auch, wenn er mit einer Balancierstange auf einem Drahtseil balanciert, ja nicht ganz ruhigen Arm darüber latschen, sondern erstmal wild mit der Balancierstange hin und her wackeln, bis wir irgendwann mal so ausbalanciert sind, dass wir ganz ruhig mit ruhiger Haltung der Balancierstange darüber kommen. Und irgendwann sind wir so ausbalanciert, dass wir die Balancierstange weglassen können. Und beim Pferd ist es auch. Ein junges Pferd oder ein Pferd mit Anlehnungsproblemen, was zu los in der Anlehnung ist, wird ins Halswackeln kommen, wenn ich Zügel aus der Hand kauen reite. Aber das macht nichts. Dann wird es aufgefordert, benutze deinen Körper. Und viele Pferde lernen dadurch wirklich, irgendwann mal diesen Zusammenhang festzustellen, oh, wenn ich den Hals ein bisschen länger mache, fühlt sich das ja alles viel besser an. Es geht auch um Körperbewusstsein für ein Pferd. Mhm. Und ein Körperbewusstsein kann sowohl der Reiter nur für sich entwickeln, als auch das Pferd nur für sich entwickeln. Deshalb ist das wirklich wichtig. Und wie gesagt, wenn ich ein Pferd reite und das wird mal einen Moment zu eng, nicht gleich in Panik verfallen, immer das Gesamtpferd sehen, mir immer die Frage stellen, vielleicht müsste ich jetzt im Hinterbein mehr nach einem größeren Sprung oder einem größeren Tritt fragen. Wenn ich ein Pferd habe, das sich total steif und fest im Hals macht und ich vielleicht den Eindruck habe, ich mache ihn jetzt einmal einen Moment absichtlich etwas enger. Wir reden von etwas und von ein paar wenigen Sekunden. Nicht von Minuten, auch nicht von 20 Minuten irgendwie aufgerollt und low and deep oder wie auch immer das alles modern heute heißt, sondern es ist so ein bisschen mehr, als würde man seinen eigenen Muskel einmal dehnen. Dann ist das kein Beinbruch. Es macht einen aber nicht frei, sich immer an der Ausbildungsskala und der klassischen Ausbildung zu orientieren, die das Ziel hat, ein ausbalanciertes Pferd mit der Nase an in der höchsten Versammlung bis leicht vor der Senkrechten. Nur dann ist es ausbalanciert. Und man sagt ja auch immer, so hatten wir früher, haben wir das immer gehört, auch, dass ein Pferd nur dahin fußen kann, wo die Nase hin zeigt. Und wenn die Nase nach rückwärts zeigt, fußen die Pferde auch nach rückwärts. Wenn man sich manche Trabverstärkungen heute ansieht, wo die Pferde gewaltig die Schulter nach oben, die Beine nach oben, und wenn die aber eng im Hals sind, wenn man dann hinguckt, dann gehen die Vorderfüße nach hinten zurück und setzen rückwärts auf. Mhm. Also die setzen nicht dahin auf, wo die Zehenspitze hin zeigt. Das ist immer auch so ein guter Maß dran zu sehen, ist dieses Pferd ehrlich an die Hand geritten oder ist es spektakulär nur nach oben gezubbelt? Und ja.
Auch nochmal super erklärt, danke dir, ja. Auch mit der Balancierstange, ein sehr schönes Bild. Ja, Britta, wir haben jetzt schon ganz schön lange über Anlehnung gesprochen. Wir kommen so langsam zum Ende. Vielleicht zum Abschluss noch einmal kurz zurück zur Basis. Wie wir eben schon gesagt haben, irgendwie fängt eine korrekte Anlehnung ja doch immer an der Basis an, ist Teil des Fundaments. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit ist in der Ausbildung oder merkt, er hat noch Anlehnungsprobleme, das Pferd hebt sich manchmal raus oder wie gesagt, legt sich auf die Hand, kommt zu eng und er möchte daran arbeiten. Was sind so die drei wichtigsten Tipps, die du ihm oder ihr geben würdest, wenn er jetzt anfängt, diese Probleme mal angehen zu wollen? Hast du da so drei Dinge, die dir spontan einfallen, die vielleicht jedem da gut tun können auf dem Weg?
Also ich würde sagen, immer, als bei jedem Pferd, immer und das auch regelmäßig, dass die Ausrüstung überprüfen. Ein Pferd kann nicht losgelassen gehen, also ein Pferd kann nicht takt reingehen, ein Pferd kann nicht saubere Anlehnung finden, wenn das Equipment nicht passt. Also ich habe unheimlich oft, dass ich Reiter sehe, die auf Sätteln sitzen, da waren teilweise sogar die Sattler vorher da, die hinterm Schwerpunkt sind, wo der Reiter wirklich dem Pferd nach hinten hinterm Schwerpunkt im Rücken sitzt und die sich dann wundern, warum die Pferde sich nach oben rausheben. Ist ganz klar, wenn sie ins Hohlkreuz gehen und dann geht der Kampf ja schon los. Also Equipment ist schon mal absolut wichtig. Von Gesundheit reden wir gar nicht. also das Natürlich. Setze ich als Grund
das setzen
voraus.
Wir voraus.
Das setzen wir voraus. Mhm. Das setzen wir voraus. Aber das Equipment, es ist erstaunlich, wie oft es nicht passt. Ob das der Sattel ist, ob das die Trense ist. Ich muss auch sagen, diese die ganze Diskussion Nasenriemen ja oder nein und Sperrriemen ja oder nein und Gebiss ja oder nein. Auch hier für mich kommt es immer darauf an, was ist für das jeweilige Pferd die beste Lösung? Wobei fühlt sich das Pferd am wohlsten? Und das kann sehr unterschiedlich von Pferd zu Pferd sein. Also Equipment muss stimmen, muss fürs Pferd passen. Dann gibt's natürlich, der zweite Punkt, immer wieder den eigenen Sitz und die eigene Einwirkung kritisch hinterfragen. Sich ruhig selber mal filmen, weil manchmal merkt man ja gar nicht, dass man nicht ausbalanciert sitzt. Manche Reiter, da habe ich Reiter, die sagen, du fällst nach vorne, merken die nicht. Mhm. Und wenn ich dann sage, versuche dich ein bisschen nach hinten zu lehnen und hab mal das Gefühl, du sitzt weit hinter der Senkrechten. Und dann tun die sich unglaublich schwer. Und wenn die dann wirklich denken, jetzt liege ich auf dem Pferd, dann haben die gerade mal die Senkrechte erreicht. Mhm. Und das merkt man als Reiter nicht mehr. Aber wenn man sieht, also man kann sich selber mal filmen, das ist ja heute mit den ganzen Handys überhaupt kein Problem. Und dann mal gucken. Das ist immer hilfreich. Und dann natürlich, sich mit der Reittheorie auseinandersetzen. Sei es über Literatur, sei es über hier die ganzen Filme bei euch, um zu wissen, welche Lektionen passen wozu. Das sind also die Übergänge, die halben Paraden, Reiten in Stellung und Biegung, weil das natürlich wieder das an die äußeren Hilfen ranreiten heißt. Weil man kann nichts im Reiten, man kann nicht sagen, ich mache jetzt diesen einen Punkt und arbeite daran. Man muss ja immer das Gesamtbild sehen, auch das Gesamtpferd sehen. Und es ist nun mal jedes Pferd anders. Und ich kann immer nur sagen, die Reitlehre, also die alte Reitlehre, ist ja mal irgendwann zusammengeschrieben worden. Da waren die Pferde noch nicht so elegant, da waren die ein bisschen schwerer. Aber sie ist in erster Linie für barocke bis halb warmblütige Pferde geschrieben worden. Mhm. Da hat man keine Fjordpferde mit einbezogen. Da hat man keine Laflinger mit einbezogen. Da hat man keine, weiß ich nicht was, mit einbezogen. Das heißt aber nicht, dass es nicht für diese Rassen auch gilt. Aber es ist natürlich, die Gewichtung ist bei manchen Dingen eine andere. Also ich kriege ein normales Fjordpferd, das Durchschnittsfjordpferd, mit Sicherheit nicht so zum Schwingen, wie ich einen Durchschnittswarmblüter kriege. Und eine Anlehnung bei einem, weiß ich nicht was, Friesen zum Beispiel, ist auch schwieriger herzustellen, so dass der Friese stabil in der Oberlinie ist, weil natürlich das Zuchtziel des Friesens irgendwann mal ein anderes war, mit diesen hoch aufgesetzten Halsen. Trotzdem heißt das nicht, dass die Reitlehre an sich nicht eigentlich für jeden die Basis sein sollte. Also auch sämtliche gymnastizierenden Übungen, Übergänge, halbe Paraden, Volten, Zirkel, Seitwärtsbewegungen, Tempounterschiede, alles einsetzen, um diese einzelnen Punkte der Ausbildungsskala immer wieder zu fördern, zu erreichen. Nur wie lange ich für etwas brauche, wann ich sage, das habe ich jetzt stabil, ich habe jetzt eine stabile Anlehnung, das ist dann natürlich wieder vom Gebäude des Pferdes, vom Interieur und abhängig. Also ich kann nicht sagen, ich reite ein Pferd in eine tolle Anlehnung und das dauert 6 Wochen. Das wird nicht funktionieren. Dann habe ich, wie gesagt, einen Friesen mit einem wahnsinns nach oben aufgesetzten Hals und den will ich versuchen, so zu einem etwas flacheren Hals zu bringen, dass auch die Hinterhand sich drunter schließt und die Knie stabil bleiben, dann dauert das vielleicht auch mal 2 Jahre.
Ja.
Und ist etwas, was mich immer begleitet, weil ich kann ja die Anatomie eines Pferdes nicht verändern. Ich muss das halt natürlich dann immer sehr auf jedes Pferd individuell anwenden. Aber der rote Faden, das ist die Ausbildungsskala, das ist die klassische Reitlehre. Und das kann ich allen Reitern immer nur wieder ans Herz legen. Und es gibt keine Abkürzung. Gibt's nicht. Reiten leid hat noch keiner erfunden.
Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, Britta, auch für diese letzten Tipps nochmal. Ich glaube, da kann jeder was für sich mitnehmen. Und ich finde es eigentlich auch ja, Reiten ist sehr komplex. Wie du sagst, Reiten leider hat noch keiner erfunden. Ich glaube, es wird auch immer so bleiben. Vielleicht aber ja auch motivierend, dann zu sagen, ja, es kann manchmal 2 Jahre dauern, bis sowas besser wird, aber vielleicht dann auch die kleinen Schritte zu sehen, ne? Und dass es sich immer wieder lohnt, an der Basis hinzugucken. Vielleicht habe ich bei der einen halben Parade das Timing schon mal wieder besser hingekriegt. Oder in der einen Stunde war die Nase ein Stück weiter vor und ich hatte schon mal so einen leichten Zug zur Hand oder so. Also ja, ich wünsche euch, dass ihr euch dann über die kleinen Erfolge freuen könnt, dass ihr Übungen ausprobiert, die Britta euch hier mitgegeben hat und dass ihr natürlich dann auch Erfolge feiern könnt. Ja, liebe Britta, und was muss ich natürlich auch noch sagen, schaut euch auch Brittas Kurse auf wehorse.com an, kann ich wirklich nur empfehlen. So lernen Pferdereiterhilfen zum Beispiel, den hattest du vorhin angesprochen, Britta, wo du auch zeigst, was passiert, wenn man ungünstig einwirkt, aber natürlich auch, wie man es richtig macht. Und viele andere Kurse, die Reiterbegriffe, Stellung, Biegung, alle Kurse, die wir mit dir haben, wirken ja auch irgendwie auf die Anlehnung ein. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, Britta, vielen Dank für all dein Wissen und deine Erfahrung.
Gerne. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht mal eine Idee mitgeben und auch klar machen, dass es wirklich, es ist schwierig, aber das ist ja das Schöne an der Reiterei. Denn wenn es gibt doch den blöden Spruch, wenn Reiten einfach wäre, dann würde keiner mehr Fußball spielen. Es ist schwierig, aber das ist das, was ja auch die große Herausforderung ist, mit seinem Pferd oder den Pferden so zusammenzuwachsen, dass es irgendwann mal so einfach aussieht. Und das kann ich euch immer nur allen sagen, egal auf welchem Niveau man reitet, das ist eigentlich immer das größte Kompliment, was man kriegen kann, dass die Leute sagen, das hat aber harmonisch ausgesehen. Und das ist eigentlich das, was es auch sein soll.
Wunderbar. Das wünschen wir euch allen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und liebe Britta, dir auch. Bis bald und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Diese Folge wurde produziert von Gloria Alter. Von mir noch ein kleiner Hinweis, wir freuen uns immer riesig über euer Feedback. Ihr könnt uns das einfach bei Spotify unter der Folge kommentieren oder auch auf jedem anderen Kanal. Wir freuen uns über alle Nachrichten, lesen auch wirklich alles. Das hilft uns, besser zu werden. Und ihr könnt uns auch gerne Vorschläge schicken für Themen, die ihr gerne mal in einer Wissensfolge hättet oder für Gäste, die ihr gerne mal bei uns im Podcast hören würdet. Ja, und das war's heute mit der aktuellen Wissensfolge. Bis hoffentlich ganz bald beim WeHorse Podcast.